HR Info. Das Interview.
Mit Mariella Mekova. Der rassistisch motivierte Anschlag in Hanau hat die Stadt und auch die ganze Republik erschüttert. Mit einer zentralen Trauerfeier in dieser Woche am Mittwoch hat Hanau der Opfer des Anschlags vom 19. Februar gedacht. Auch Robert Erkan war unter den Trauergästen. Er ist Mitglied des Ausländerbeirats, Opferbeauftragter der Stadt und Leiter der Koordinierungsstelle Angehörige. Seit 2 Wochen kümmert er sich mit seinem Team intensiv um die Familien der Opfer und der Verletzten. Was muss jetzt getan werden für die betroffenen Familien? Wie hat sich Hanau 2 Wochen nach dem Anschlag verändert? Und wie geht er als Opferbeauftragter um mit dem Erlebten? Das wollte ich wissen von Robert Erkan und habe ihn im Hanauer Rathaus zum Interview getroffen. Herr Erkan, Sie waren ja am Mittwoch bei der zentralen Trauerfeier im Kongresspark in Hanau mit dabei. Sie waren unter den Trauergästen, haben am Ende auch Blumen niedergelegt. Ich denke mal, die Eindrücke wirken auch noch nach bei Ihnen. Gab es einen Augenblick, der Sie besonders berührt hat bei dieser Trauerfeier?
Eine der Situationen, die mich besonders bewegt hat, waren diese Haltung, die die Frau Bundeskanzlerin Merkel dann bei dem Vater Gültekin, die sich so niedergebeugt hat und in Stille einfach zugehört hat. Es war viel Zuhören danach. Und eins, was mir jetzt gerade noch einfällt, ist die Begegnung, dass Kemal Kocak, der erste Redner, alle Redner, die haben wir ja alle vorbereitet, ja gehabt, im Sinne von, wie wir es machen, inhaltlich haben die das ja alles selbst gemacht und wir sind auch stolz darüber, dass sie das so hinbekommen haben. Der Vizekanzler Olaf Scholz wollte unbedingt den Kemal Kocak nochmal sprechen und der war weg. Da habe ich ihn angerufen, da sage ich, du Kemal, wo bist denn du? Dann sagt er, du, ich bin im Kiosk. Sag ich, ey, der Vizekanzler will ich noch mal sehen. Sagt er, wie? Ja, der will ich noch mal sehen. Wann bist denn da? 10 Minuten. Da sage ich, nee, 7 Minuten. Okay, dann kam er, Sicherheitsschleuse rein und dann sprachen die beiden Männer. Beide hatten Tränen in den Augen. Mhm. Und dann sagte Kemal, Herr Scholz, Sie sind der Erste. Ich habe in Ihren Augen gesehen, dass sie so tief mittrauern und Anteilnahme haben und dass sie mich zurückholten. Ich war weg, dass sie mit mir sprechen wollten. Ich danke Ihnen und ich zolle Ihnen den höchsten Respekt, dass Sie das gemacht haben. Danke.
Also das war ganz wichtig, diese Begegnung und diese zentrale Trauerfeier, wo eben auch diese hochrangigen Politiker mit dabei waren und den Kontakt hergestellt haben, auch zu den Menschen.
Das war so essentiell und vor allen Dingen ein mega Dank an alle, die da waren. Die haben es so würdig, sie haben sich die Zeit genommen. Und ich sagte es bereits, sie haben zugehört. Und sie waren da und ich glaube, das ist so ein enormes Zeichen, angefangen vom Bundespräsident über die Bundeskanzlerin, über die Stellvertreter, über den Ministerpräsidenten, über auch Tarek Al-Wazir und viele, viele anderen, die da waren, sie waren da und das war enorm wichtig und auch das war auch eine sehr besonnene Situation dort. Also die Familien und die Gespräche, ja, das war gut.
Sie haben danach ja auch diese beiden Fotos bei sich auf Facebook gepostet, was Sie eben erzählt haben, Angela Merkel, die sich runterbeugt zum Vater Gültekin und mit ihm spricht und Olaf Scholz, der Kemal Kocak trifft, dem der Kiosk gehört, in dem 4 Menschen erschossen wurden. Und dann hat er ja auch bei der Trauerfeier gesprochen, Kemal Kocak, und diese Rede ist mir aufgefallen. Ich habe einen kurzen Ausschnitt daraus.
Ich muss ganz ehrlich sagen, seit 19.02. habe ich Angst, rauszugehen mit meinen Kindern. Ich habe Angst, dass denen was zustößt oder unseren Kindern allgemein hier in Hanau.
Und dann hat Kemal Kocak noch geschildert, wie er abends zu Hause saß und plötzlich Angst bekommen hat in seiner eigenen Wohnung. Ist Angst bei den Angehörigen so das vorherrschende Gefühl im Augenblick? Wie erleben Sie das aus Ihren Gesprächen mit den Leuten?
Diese Angst ist nicht linear. Es gibt Momente in den Gesprächen, die meine Gremiumsmitglieder vom Ausländerbeirat ganz hervorragend machen, vor Ort auch immer wieder die Berichte darüber, dass das sehr unterschiedlich ist. Sie haben Wellen, das sind wie so kleine Tsunamis. Und sie haben mit den Menschen geredet, scheinen sehr stabil zu sein Und Sie haben ja gesehen, der Kemal Kocak ist wirklich ein Bär. Ja? So. Und wenn der sowas sagt, dann wissen Sie, was da passiert und ist rational an der Stelle so nicht erklärbar. Die Situation ist so überwältigend, diese Angst, die Furcht, unbeweglich zu sein. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass dann in dem Moment niemand dann zu irgendeinem hingeht und sagt, ich brauche Hilfe. Dann niemand sagt, ach, du hättest mich doch anrufen können. Oder ja, dann hättest du vielleicht zur Stelle gehen müssen. Das ist genau die Denke, die wir hier nicht von Anfang an aufgezogen haben, sondern die Bedürfnislage sofort zu erkennen und genau dort am Ort des Geschehens der Personen Hilfe anzubieten.
Aber was genau sind die Bedürfnisse? Also was erfahren Sie aus den vielen Gesprächen, die Sie mit den Angehörigen ja führen seit 2 Wochen?
Es ist die Anteilnahme, das Dasein, das Gefühl, gehört zu werden. Und dabei passiert im Körper was, so eine Art Somatik der Beruhigung. Das Zweite ist viel Transparenz und Aufklärung. Den fehlt ja absolut noch um die Situation. Man fängt ja schon ein Stück weit an zu fantasieren. Ich habe ja Berichterstattung, wo manche glauben, der Täter lebt noch. Und weil das noch nicht geklärt ist. Also es ist viel Aufklärungsarbeit, Transparenz. Es ist ein großer Wunsch, dass die Ermittlungsbehörden hier auch wirklich die Ergebnisse bringen. Das ist erstmal ganz wichtig. Dann war es extrem wichtig, und wir sind ja jetzt gerade mal 2 Tage nach der Trauerfeier, erstmal die Toten zu beerdigen. Das war unerträglich, die Leichenfreigabe nicht zu haben. Wer ein bisschen im muslimischen Glauben selbst ist oder unterwegs ist, weiß, es ist unsäglich. Sie können erst gar nicht anfangen zu trauern, wenn Sie nicht Ihre lieben Menschen die Waschung, das Totengebet und die Beerdigung oder in dem manchen Fällen auch die Überführung haben. Erst dann können Sie anfangen. Vorher ist das eine pure Lähmung. Und wir haben ja im Grunde erst Freitag vor einer Woche das letzte Totengebet gehabt und dann die Überführung. Und das muss man sich vor Augen halten. Mhm. Die Phase jetzt ist natürlich unterschiedlich und die Menschen reagieren auch unterschiedlich. Und die Angebote sind auch unterschiedlich. Also ob das die seelsorgerische Arbeit ist, die therapeutische Arbeit ist, aber halt auch die finanziellen Fragen. Wie geht's weiter? Wie geht's mit den Kindern? Die Sorge, kann ich meine Kinder zur Schule bringen, mit den Schulpsychologen reden. Also das ist ein ganz umfangreiches Tun, um das Gefühl zu bekommen, ja, da findet eine Stabilität statt. Das ist, glaube ich, wichtig. Es braucht in dieser Zeit der extremen Wellen eine Form von Stabilität, damit man nicht abrutscht.
Gab es in dieser schwierigen Zeit, so wie Sie sie jetzt geschildert haben, auch Dinge, die mutmachend waren für Sie?
Na, mutmachend war der erste Moment, der auch der Begegnung in Familien. Also es war diese Herzlichkeit, diese Anteilnahme, also in diesen Familien zu erkennen, die sind nicht in Wut oder in Zorn, sondern das ist eine Form, wo ich sage, wow, das ist so, ja, ich kann es, also das macht mich jetzt schon wieder sehr betroffen, so ergreifend, dass mir das Mut macht dieser Menschlichkeit, Mut, dass wir zueinander stehen, Ja zu sagen und dass wir ein Stück weit erkennen, dass wir so viel Schubladen in unserem Kopf haben, die inneren Bilder, dass wir hier anfangen, zumindest in Hanau, und deswegen verändert sich auch Hanau gerade, das neu zu überdenken, diese inneren Bilder, die wir haben von etwas.
Wie meinen Sie denn oder wie schätzen Sie ein, hat sich Ihre Stadt seitdem verändert? Also von Hanau geht ja in den letzten Tagen ganz stark die Botschaft aus, die Opfer waren keine Fremden, Hanau steht zusammen. Haben Sie wirklich das Gefühl, dass die Menschen nach diesem Anschlag in der Stadt näher zusammengerückt sind?
Wer ein bisschen Fernsehen geschaut hat, selbst in Hanau wohnt, behaupte ich ganz einfach ja. Das durchdringt gerade noch. Und dieser Zusammenhalt und die Anteilnahme, die Glückwünsche, die Kraftgeschenke, die sind überwältigend. Ja, ich bin davon überzeugt, dass Hanau, und da bin ich stolz, wie toll wir einmal in den Gremien die Arbeit, wir haben wirklich alle unseren Kugelschreiber fallen lassen und haben unser Prinzip, wie müsste es sein, da niedergelegt und haben gesagt, nein, wir erinnern uns daran, was wirklich wichtig ist. Und das macht eine Gesellschaft eine Veränderung aus. Ich bin überzeugt davon.
Sie stellen das jetzt gerade sehr positiv dar, gucken positiv nach vorne, das nehme ich so mit. Aber es gab ja doch auch Stimmungen, die sich gewandelt haben in den letzten 2 Wochen. Also zuerst hieß es ja, es war ein Anschlag auf uns alle. Dann haben bestimmte Gruppen protestiert und gesagt, nein, dieser Anschlag galt wieder mal den vermeintlich Fremden. Also dieses Wir und Ihr kam da wieder auf. Und dann hat man auch bei Kundgebungen gesehen, dass viele Menschen die türkischen Fahnen geschwenkt haben. Man hat sich gefragt, wird dieser Anschlag instrumentalisiert? Dann hat man gehört, dass Erdogan offenbar Betroffene angerufen hat, Verletzte. Wie schwierig ist da Ihre Rolle als Opferbeauftragter, weil Sie ja inmitten dieser vielen verschiedenen Gruppen auch agieren müssen?
Das Primat war immer gewesen, die Bedürfnisse der Opfer. Und dass dann irgendwann mal auch übergeordnete Interessen da eine Rolle spielen, alte Konflikte. Im Grunde war dann die halbe Weltpolitik durch das Ereignis. Denken Sie daran, wir hatten Opfer, Sinti, Roma, wir hatten Türken, Kurden, wir hatten Christen, dann Rumänien, also das sind ja alles Bulgarien. Also im Grunde war ja, wenn Sie so wollen, ein Querschnitt verdichtet und damit auch die Instrumentalisierung einhergehend. Möchte aber zu dem Punkt Jugend was sagen. Also zu dem Punkt, was ist negativ? Wir haben bei den Jugendlichen tatsächlich viel nachzuarbeiten und wir müssen ganz genau hingucken, weil die werden zornig, die werden wütend. Und die sind, man kann die auch jetzt nicht so ruhig stellen. Also wir müssen da ganz gehörig hinschauen und mit denen sprechen, mitnehmen, weil das ist schon eine Frage, wohin gehen sie mit dieser enormen Belastung um? Und sie kriegen sie nicht zu einem Einzelgesprächstermin. Man muss jugendgerechte Leistungen, und da sind wir dabei, anfangen. Wir haben ganz tolle Menschen, dezentral arbeiten.
Robert Erkan, in HR Info das Interview, Opferbeauftragter der Stadt Hanau und Leiter der Koordinierungsstelle Angehörige. Es ist ja kein Zufall, dass man Ihnen diese Aufgabe auch übertragen hat, denn Sie engagieren sich seit langem für ein offenes, kulturell vielfältiges Hanau. Sie sind im Ausländerbeirat der Stadt und in der Stadtverordnetenversammlung, wo Sie das Forum Gemeinsames Hanau vertreten. Das ist eine unabhängige und internationale Wählergruppierung in der Stadt. Und Sie haben eben genau wie alle 9 Todesopfer von Hanau eine Migrationsgeschichte. Die sind 1966 in Frankfurt geboren. Der Vater Türke, die Mutter Kroatin. Sie sind Christ, aber wie Sie sagen, im muslimischen Glauben gut verortet. Sie waren also genau der richtige Mann für diese Aufgabe.
Das wusste ich aber damals bei der Geburt nicht. Ich wusste das auch nicht, das wussten meine Eltern nicht. Und ich wusste auch nicht, als ich Mediator wurde. Ich wusste auch nicht, als ich mit der Politik anfing. Und mir hilft das heute, dass ich diese Fähigkeit habe, in diesen verschiedenen Welten laufen zu können und ich für mich einen inneren Prozess hinter mir habe von einem Entweder-Oder zu einem Sowohl-als-auch. Deswegen die Zuweisung, wer bin ich, kann ich nur sagen, ich bin sowohl Deutscher und zwar ordentlicher, in Sachsenhausen geboren, Schifferkrankenhaus, auf dem Römerberg im Steinerner Haus, habe ich da meine ganze Sozialisierung erlebt und in der City von Frankfurt groß geworden. Und natürlich dann die Verwurzelung mit Kroatien, das Land und die Menschen und die Familie, die ich liebe, in der Türkei ganz genauso, dass ich das aber auch habe. Ich bin überall daheim.
Das klingt gut. Aber haben Sie selbst auch schon Erfahrungen gemacht mit Alltagsrassismus, mit Diskriminierung?
Ja, habe ich. Ich habe natürlich das Glück, mit dem Robert als Vornamen und der Erkan als Nachname ist das nicht so offensichtlich. Und als ich nach der Grundschule in die weiterführende Schule kommen sollte, war das Zeugnis so, dass ein kleines türkisches Gastarbeiterkind eigentlich keine Zukunft hier hat oder gezeichnet wurde und wurde dann in die Hauptschule gebracht, sozusagen. Und meine Klassenlehrerin hat mich dann ermutigt, bestärkt, weil sie an mich geglaubt hat. Und wie wenig, so kleine, so Mini-Weichenstellungen, wie viele Lebenswege ausmachen durch so eine Diskriminierung, die dann stattfindet. Nur um ein Beispiel zu nennen.
Was hat dann mit dieser Vorgeschichte, die Sie ja nun auch haben, dieser Anschlag in Ihnen ganz persönlich ausgelöst? Ein Rassist erschießt 9 Menschen mit Migrationshintergrund? Aus Hass?
Also ich bin entsetzt, dass das möglich ist. Also da gehört ja einiges dazu. Und ich kann das auch noch nicht verstehen und greifen. Ich habe eine Idee. Nicht die Idee des Hasses, sondern die Idee, dass in dem Menschen und auch in seiner Sozialisierung eine Menge schiefgelaufen ist und wir das nicht mitbekommen haben und wir auch nicht achtsam sind, wir auch nicht ein Miteinander pflegen, dass der unter dem Radar geflogen ist, wir keine Ahnung hatten, dass es so einen gibt. Das sind so viele Sachen, die mich da beschäftigen. Wie kann das sein, dass man das nicht merkt? Wir alle sind daran gefordert, wie nehmen wir Außenseiter mit? Er war ein Außenseiter, ja gut, aber wie gehen wir mit Außenseiter generell um? Und wie nehmen wir sie mit?
Robert Erkan in HR Info, das Interview. Ich habe Ihnen unsere Interviewbox mitgebracht, die reiche ich mal rüber.
Na, da bin
die
ich ja mal
bringen
gespannt.
Wir jedem unserer Gäste mit. Wollen Sie mal schauen, was ich für Sie reingetan
Selbstverständlich.
Habe?
Selbstverständlich. Also, ich nehme gerade quadratisch praktisch gut Traubennuss. Esse ich super gerne.
Da habe ich ja richtig gelegen. Warum ich in die Schokolade reingelegt habe, ich habe mich gefragt, was ist seine Nervennahrung? Was gibt ihm die Kraft, diese Arbeit weiterzumachen?
Schokolade.
War ich damit richtig?
Ja, sensationell. Richtig? Ja, absolut.
Wie viel Schokolade futtern Sie so am Tag?
Gar nicht so viel, aber dann, wenn ich sie esse, dann esse ich viel. Also meine Partnerin, sie ist ja Ökotrophologin, die sagt, oh Gott, man isst doch einfach nur ein Stückchen, bei mir geht halt schnell so eine ganze Packung weg.
Gucken Sie mal, was ich Ihnen noch reingetan habe.
Ein Buch, Tagebuch.
Weil ich mich nämlich zweitens gefragt habe, wo lassen Sie das alles, was Sie erleben? Wie verarbeiten Sie das? Schreiben Sie Tagebuch?
Ich mache drei Sachen. Ich spreche darüber. Ich habe auch tolle Kolleginnen und Kollegen, die mir auch Denksitzungen auch anbieten. Das werde ich jetzt auch tun. Also das Sprechen, das ist eine. Das Schreiben. Ich schreibe auch. Mache mir Notizen auf meinem Handy, mache diese Facebook-Posts auch ein Stück weit für mich. Und das Dritte ist, ich fotografiere. Da ist auch eine Verarbeitung über das Fotografische auch.
Mhm. Dann lag ich ja damit auch schon ganz richtig. Und das Dritte in der Kiste.
Also da hole ich jetzt gerade so eine Art Medaille mit Schwarz-Rot-Gold.
Ich habe mich nämlich gefragt, für das, was Sie tun seit dem Anschlag, müssten Sie da nicht eigentlich eine Auszeichnung bekommen, eine Medaille oder Bundesverdienstkreuz?
Ach du liebe Güte.
Würde Sie das freuen?
Weiß ich nicht. Ja, sicherlich. Und wieder nein, weil es nicht wichtig ist. Ich tue es ja, weil ich es tue. Und ich bin ja glasklar. Ich lag heulend morgens im Bett, meine Partnerin im Arm, und sie sagte zu mir, ist alles in Ordnung? Das war der zweite Tag nach dem Ereignis. Und dann sage ich, ja, und die Tränen liefen mir. Und ich sagte dann ihr nur, aber trotzdem, es ist alles glasklar. Ich weiß nicht warum, ich weiß, was zu tun ist. Von daher, ja, das ist eine hohe Anerkennung, selbstverständlich. Und möchte auch hier an dieser Stelle betonen, das Ganze funktioniert nur im Team. Ich alleine bin da gar nicht so entscheidend. Es ist die Fügung, ich habe die Rolle angenommen, ich weiß, wo ich hingehöre, ich habe meinen Part, aber es sind so viele andere, die auch ihren Part haben, damit das so geworden ist, wie es geworden ist.
Robert Erkan ist heute zu Gast in HR Info das Interview. Er ist im Ausländerbeirat der Stadt Hanau und seit dem Anschlag vom 19. Februar einer der Opferbeauftragten der Stadt. Noch ist man in Hanau ja noch weit entfernt von einer Rückkehr zu einer Normalität. Aber was passiert, frage ich mich, wenn sozusagen diese Aufmerksamkeitskarawane weitergezogen ist? Ihre Arbeit muss weitergehen für die Angehörigen. Was muss jetzt dringend für die getan werden?
Wir hatten gestern das Gespräch in Wiesbaden mit dem Ministerpräsident Bouffier und mit den Ministern und mit Oberbürgermeister Kaminski und kam mit den Religionsvertretern, die auch anwesend waren, überein, dass wir vieles zu tun haben. Und er hat mir auch Mut gegeben und auch recht, dass wir das jetzt auf langer Wegstrecke machen werden. Und da hat mich sehr überzeugt und begeistert, der Ministerpräsident, weil er wird das tun, ob das jetzt das Thema Rassismus ist, Rechtsextremismus. Aber jetzt zu den Opfern zu kommen, ist es wichtig, dass wir die Leistung, die wir jetzt benötigen. Wir müssen jetzt das organisieren, dass es so eine Art Leistungspaten gibt, der dann sich dann um diese ganzen Fragen, ganzen Themen von Medizin, Psychotherapie, Entschädigung, Anträge, über die ganze Zeit immer der feste Ansprechpartner ist. Oder er geht so zusammen, und das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, auch jetzt in der Zeit, die Leute, die Opfer trauen sich ja noch nicht mal einkaufen zu gehen. Wir müssen also auch ein Stück weit darüber nachdenken, dass wir eine Begleitung haben, wie jemand, der jetzt gerade nicht gehen kann, und den jetzt ein Stück weit zu unterstützen, dass er sicher gehen kann, damit er seinen Alltag wieder kriegen kann. Und das wird uns noch sicherlich eine ganze Zeit lang begleiten. Und um in die Bestärkung zu kommen, dass er es wieder alleine hinkriegt. Das muss das Ziel sein.
Ich habe gelesen, dass Serpil Temis, die Mutter von Ferhat Unvar, der auch am 19. Februar in Hanau getötet wurde, in einem Brief an die Bundeskanzlerin fordert, eine vollständige Aufklärung der Tat zunächst mal, einen offiziellen Ansprechpartner für die Angehörigen, eine lebenslange Unterstützung für die Familien der Opfer und eine staatlich geförderte Stiftung auch zur Aufklärungsarbeit von Rassismus und Hass. Das berichtet die Zeit. Spricht sie damit den anderen Opferfamilien aus dem Herzen?
Wir müssen komplett aufklären. Ob es dann eine Stiftung wird, das muss man sich einfach jetzt angucken, diese Unterstützung auf den Weg zu bringen. Der eine Punkt, da bin ich so ein bisschen angefasst, wo ich sage, eine lebenslange Betreuung. Das impliziert an der Stelle, dass es nicht gelingt. Und ich finde,
warum?
Weil eine lebenslange Betreuung bedeutet, er braucht immer Hilfe.
Dass man lebenslang Opfer bleibt.
Genau, das war der Punkt. Um das ein Beispiel zu machen, ich habe Beratungssettings, da sagt mir jemand, ach Gott, ich weiß gar nicht, ob mir das gelingt. Und dann sage ich zu meinen, die zu mir kommen, die Praxis, sie können mich jederzeit anrufen, egal wann. Allein dieser Gedanke hilft, dass er es kann, ruft mich aber nicht an. Mhm. Also, mal übersetzt in diesem Fall, wir können lebenslang machen, aber wahrscheinlich brauchen wir es nicht, aber sie weiß, es wäre lebenslang. Wenn sie also wüsste, oh Gott, ich muss in 10 Jahren das hinkriegen, würde das jetzt wieder einen Stress auslösen, weil wir alle nicht wissen, was in 20 Jahren ist oder in 30. Deswegen ist das eine Frage, die wir uns nochmal genauer angucken müssen, wenn wir sowas sagen, einen lebenslangen. Wir müssen immer bedarfsgerecht die Leistung bringen. Und wenn das so sein soll, dann machen wir es auch lebenslang.
Ich habe mal auf Ihre Homepage geguckt, die Sie als Mediator haben, und da habe ich folgenden Satz gefunden, mit dem Sie Ihre Haltung beschreiben. Krisen sind immer auch Chance. Trifft das auch auf das zu, was in Hanau passiert ist?
Im chinesischen Sprichwort, wenn Sie eine Krise haben, vielleicht kennen Sie das, ist das Wort zusammengesetzt aus 2 Wörtern, aus Risiko und aus Chance. Die Chinesen kennen das nicht, sie setzen Wörter zusammen. Und so kam auch damals die Begrifflichkeit, dass immer auch eine Krise, immer eine Chance impliziert. Aber auch immer das andere auch, natürlich. Und so ist es zu verstehen, nur darüber wachsen wir.
Welche Chance sehen Sie jetzt für Hanau?
Heilung, erinnern. Also nichts Neues, wir müssen nur wieder anfangen, allen wieder sich daran zu erinnern. Menschlichkeit, Barmherzigkeit, Nächstenliebe. Jeden Tag im Alltag achtsam zu sein, vor allen Dingen auch mit sich selbst. Und ich glaube, das täte uns als Gesellschaft wirklich richtig gut.
Sie sprechen da ja auch von einer Sorgekultur.
Ja.
Das ist dieser Begriff, den Sie geprägt
ja,
haben.
Ja, die Sorgekultur. Wir hatten gestern nochmal einen anderen schönen Begriff. Es ist die kultursensible Sorgekultur. Denn das ist das Spannende hier. Wir müssen kultursensibel vorgehen. Jeder macht es anders. Wir müssen die individuellen Situationen, der kulturellen Situation der Familien sehen. Und da ist jeder anders.
Dankeschön, Robert Erkan.
Ich danke Ihnen.
Einer der Opferbeauftragten der Stadt Hanau. Das war hr-info, das Interview. Können Sie sich auch runterladen als Podcast auf hr-inforadio.de oder auch in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Mariella Milkova.